Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 62. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir sprechen heute über drei Themen. Dafür, ja, nur drei Themen, aber allesamt Serien, bei denen ich auf die Diskussion darüber mit Jan total gespannt bin, weil sie alle drei vom Genre her eigentlich, ja, bekannt wirken, aber einige Dinge ganz anders machen, als zumindest ich in einem recht langen Fernsehleben es bisher gesehen habe. Wir besprechen die deutsche Krankenhausserie von Apple TV Plus. Krank Berlin heißt sie. Danach sprechen wir über Zero Day, einen sechsteiligen Politthriller mit Robert De Niro in seiner ersten Serienhauptrolle bei Netflix. Und schließlich kommen wir wieder zurück nach Europa in unser Nachbarland Dänemark. Das soll überflutet und deswegen aufgegeben werden in der dystopischen ersten Fernsehserie von Dogma-Miterfinder und Oscar-Preisträger Thomas Vinterberg. Families Like Ours heißt die Serie in der ARD-Mediathek. Lieber Jan.
Lieber Erik.
Teilst du denn meine Ansicht, dass wir es heute hier mit drei besonderen Serien zu tun haben, die in einer Zeit des More of the Same, ja, ein paar Sachen anders machen? Ohne dass wir jetzt verraten, ob wir die jetzt super finden, alle drei, oder nicht so.
Ja, also bei Krank oder Crank, ich weiß genau, die selber sagen, glaube ich, in der Serie Krank, auf jeden Fall. Bei Zero Day ein bisschen weniger, da bin ich sehr gespannt, wo du da die Twists findest, die vom Genre abweichen. Und bei Families Like Ours ist es ein Aspekt zumindest. Es ist halt letztlich eine Katastrophenfilmserie, also Disaster-Movie-Serie.
Ja, ohne Action eigentlich.
Aber genau, ohne Action ist ja immerhin schon mal ein Ansatz. Ist aber, glaube ich, jetzt auch nicht radikal neu, aber vielleicht findest du da ja auch einen anderen Ansatz.
Als genau. Ja, lass uns nicht alles verraten. Wir, ja, vielleicht nochmal zur Erklärung. Wir haben heute nur drei Themen, weil wir eine Woche vor der Ausstrahlung aufzeichnen müssen, weil ich 9 Tage verreise und ja auch, weil wir ein bisschen Probleme hatten, den einen oder anderen Screener zu bekommen. Aber dafür, wie gesagt, haben wir drei interessante Serien. Wir legen los.
Naja, und du hast dich geweigert, über Germany's Next Topmodel mit mir zu reden.
Ja, nee, ich bin allergisch gegen Germany's Next Topmodel.
Wäre nicht, aber trotzdem, egal. Aber das wäre so ein Ansatz gewesen.
Es gibt ja Sachen, darüber diskutiert man gerne, aber ich halte mich davon fern, weil ich davon mega schlechte Laune bekomme. Dazu gehört Dschungelcamp und dazu gehört auch Germany's Next Topmodel. Du schaust das, oder?
Nein, auch nicht. Nein, aber ich kriege es mit, phänomenologisch. Nehme ich es auf, sauge ich es auf sozusagen und komme nicht daran vorbei. Ich hätte es auch jetzt nicht, als wäre auch keine Liebeserklärung geworden.
Nein, ich bin auch absolut für Totschweigen. Also kommen wir einfach sofort zu, ist es die, nach Wo ist Wanda, was ja ein ziemlicher Flop war, ist das die zweite deutsche Apple-Serie oder habe ich da was verpasst?
Nee, ich glaube, ich war keine zwischen.
Okay.
Keine, ja, die mir erinnerlich wäre zumindest.
Ja, Jan, dann erzähl uns doch mal, worum es in Krank Berlin geht. Eine deutsche Apple-TV-Serie, die am Mittwoch, 26. Februar, gestartet ist. Es gibt 8 Folgen, a 45 Minuten. Das ist übrigens eine Co-Produktion mit ZDF Neo, was bedeutet, dass ihr, dass die kein Apple TV Plus Abo habt, wahrscheinlich irgendwann nicht ganz so in ferner Zukunft auch bei Neo sehen könnt. Die starten mit einer Doppelfolge oder sind mit einer Doppelfolge gestartet am 26.02. Tja, und dann geht es im Wochenrhythmus weiter und wer alles auf einmal sehen will, muss warten bis zum 9. April, dann läuft das Finale.
Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, läuft das in exakt einem Jahr bei ZDF Neo.
Ah,
also die haben ein Jahr lang Exklusivrechte. Es ist ganz schön viel, finde ich. Also es ist ja mittlerweile sogar mehr als die Fernsehauswertung im Kino zwischen der Premiere und der Übernahme verstreichen.
Ja, die ist ja sehr kurz geworden.
Die ist
aber
wahnsinnig kurz
geworden. Ich weiß noch, dass der Deal damals mit Sky und ARD bei Babylon Berlin war der gleiche. Das lief immer ein Jahr später.
Egal. Also ich bin der Meinung, das lief Frühjahr, Sky, Herbst dann in der ARD, aber ist egal. Ist auf jeden Fall ein ganz schönes Stück. Also von daher müsst ihr euch, glaube ich, schon irgendwie um unsere Anregungen und Gedanken darüber noch verarbeiten zu können beim Schauen, müsstet ihr es vielleicht bei Apple gucken. Egal. Es geht um die Internistin Susanna Parker, die wegen privater Probleme, die sich im Laufe der Serie noch ein bisschen klarer zeigen, aus einer Münchner Geriatrie, die sie geleitet hat, nach Berlin wechselt, wo sie am Neuköllner Brennpunkt die Notaufnahme eines krank genannten Krankenhauses. Ich weiß nicht genau, irgendwann fällt auch mal der Name dieses Krankenhauses.
Sie sagen das krank.
Sie sagen das krank, alle nennen es das krank, aber es hat einen Namen und der fällt auch irgendwann im Laufe der Serie einmal, aber nur so ganz nebenbei. Mhm. Ist auf jeden Fall ein Höllenkommando, kann man sagen, denn es sind bis zu 300 Patienten, die gleichzeitig den Wartesaal dieses Emergency Rooms voll bluten oder voll schreien oder was auch immer. Es ist alles dabei, was man sich vorstellen kann, von Beginn an. Das ist aber nicht das einzige Problem von Dr. Parker, sondern ihr Kollegium steht ihr auch sehr, sehr skeptisch gegenüber. Und es zeigt sich ganz am Anfang, als ihr Name auf die Tafel des Organigramms geschrieben wird und jederzeit wieder weggewischt werden kann. Und irgendwann entschließt sie sich dann dazu, ihren Namen einzugravieren, damit sie die Leute merken, ich will hier bleiben.
Kratzen mit fiesen Geräuschen auf einer Tafel.
Es ist auf jeden Fall, wie schon erwähnt, so diese Notaufnahme, diese Rettungsstelle erweist sich in allerkürzester Zeit als Hölle auf Erden und die Serie damit gleichzeitig auch als eine Sorte von Medical, die es aus meiner Perspektive so noch nie gegeben hat in Deutschland, weil sie nämlich auf absolut drastische Art und Weise zeigt, wie drunter und drüber es in so einer Notaufnahme in so einer Großstadt wie Berlin gehen kann und wie das Ganze auf verschiedensten Ebenen mit dem Chaos im Gesundheitssystem korreliert. Und es gab mal die Serie Code Black zum Beispiel bei ProSieben. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Nee, war das eine amerikanische
Serie? Ist aber so vor, weiß ich, 6-7 Jahren mal bei ProSieben gelaufen. Und das ist im Grunde genommen ein sehr, sehr ähnliches Projekt, haben auch die MacherInnen gesagt, Referenzen gibt. Das Interessante ist auch, dass dieses ganze Projekt nach dem Drehbuch eines englischen Notarztes entstanden ist, der 9 Jahre lang selber in einem Emergency Room gearbeitet hat. Und daraus
Jefferson heißt
ja, der. Ja, daraus haben Alexander Schad und Fabian Mörke jetzt eine Serie gemacht, die sozusagen den Ausnahmezustand als Normalfall zeigt und gleichzeitig aber so eine wohldosierte Menge an Backstories der einzelnen Figuren bearbeitet und behandelt, damit das Ganze auch noch so ein bisschen menschlich geerdet ist. Also ganz besonders die von Dr. Ben Weber, der von Slavko Popadic gespielt wird, der einzige, den ich jetzt mal so explizit hervorheben möchte, weil das ein grandioser Schauspieler ist, der hier eine grandiose Leistung abliefert. Der kommt da gleich am Anfang, also damit steigt die Serie auch ein. Man sieht ihn dabei, wie er in irgendeinem Club am Abfeiern ist und schon da kurz vorm Kollabieren ist, weil er auf einer ganzen Menge verschiedener Partydrogen ist, glaube ich. Und er kommt auf dieser Partydroge direkt zu seiner Schicht in die Notaufnahme vom Krank und beginnt trotzdem sofort unter Volllast zu arbeiten. Er kollabiert kurz und so weiter. Also das zeigt gleich sehr, sehr eingängig, wie diese Serie funktioniert, nämlich immer zwischen komplettem Zusammenbruch und Leidenschaft für die Sache.
Eigentlich, ich kenne jetzt diese amerikanische Serie nicht. Wie heißt die nochmal?
Die heißt Code Black.
Code Black. Und das war praktisch auch so eine, ich sage jetzt einfach mal, dystopische Krankenhausserie?
Ja, basierend auf einer Dokumentation, die vorher schon sehr populär war im amerikanischen Fernsehen. Ich glaube, es war CBS, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist sozusagen dann die fiktionale Fortschreibung davon. Also basiert, so wie das hier auch, auf realen Erlebnissen echter Menschen. Aber hat das Genre schon damals, also vor einigen Jahren, mal vom Kopf auf die Füße gestellt oder umgekehrt.
Also ich sag mal, ich hatte so in den ersten zwei Folgen ein bisschen Probleme mit der Serie, weil die ist so krass, also das ist so dystopisch, wie der Krankenhausalltag da dargestellt wird. Und teilweise auch so ein bisschen so Style over Function, dass du praktisch so weißt, die bauen jetzt besonders krasse Szenen und machen besonders krasse Bilder, dass die so auf Schockeffekte sozusagen gebürstet ist. Gar nicht mal so jetzt realistische Schocks im Sinne von fürchterliche Verletzungen, fürchterliche Wunden, sondern auch so in der Machart. Dieses Berlin, dieses Krankenhaus sieht eigentlich aus wie ein Techno-Club. Also die Musik dazu ist auch so Breakbeat, Techno, also es ist sehr, sehr waberig, sehr, sehr basslastig, dieser Score von der Serie. Und allein, dass du am Anfang das ist ja sozusagen der erste Twist, dass dieser junkiehafte, völlig fertige Typ, den du da mit Kapuzenpulli durch Berlin schlurfen siehst, dann am Ende sich als Arzt herausstellt, also nach 5 Minuten oder so, der dann da gleich zum OP-Tisch schreitet. Also mir war es am Anfang ein bisschen zu krass irgendwie und ich habe dann mir so notiert, wenn ich Serien gucke, hacke ich so ein paar Notizen ins Handy, was mir dazu einfällt Und dann habe ich noch irgendwie sowas reingeschrieben wie, ja, wo bleibt denn da auch die Tiefe jetzt von den Figuren und so. Und die kommt, finde ich, erst so ab 2, eher Folge 3. Und dann beginnen die bei Krank Berlin interessante Geschichten zu erzählen, auch rund um diese Ärzte, Pfleger, Patienten, die man da begleitet in der Serie. Und dann fand ich die Serie vor allem in den mittleren 3, 4, 5 Folgen richtig gut, muss ich sagen.
Oh, da bin ich, habe eine diametral andere Ansicht drauf. Ich finde, dass nichts an dieser Serie ist Style. Alles ist auf Wahrhaftigkeit gebürstet. Diese Wahrhaftigkeit wird übersteigert. Das ist manchmal so ein bisschen larger than life. Also ich meine tatsächlich so, ich verrate mal ein bisschen was, aber es gibt gleich in der ersten Folge gibt es eine Simulantin, die Notaufnahme halt überlastet. Es gibt eine Schießerei, wo Schießereiopfer reingetragen werden. Es gibt halt diesen kollabierenden Arzt, der selber ein großes Drogenproblem hat und so weiter. Das passiert sehr, sehr viel in der ersten Folge. Ich glaube allerdings tatsächlich, dass in einer Notaufnahme wie dieser mit bis zu 300 Personen, die halt gleichzeitig da drin sitzen, das ist sozusagen der Rekordtag, von dem auch später noch die Rede sein wird, weil der zu einem Ereignis geführt hat, das alle Leute hier beeinflusst. Bis zu 300 Personen gleichzeitig in einem Krankenhaus mit 600 Betten, die halt darüber nochmal sortiert sind, und derselben Anzahl an Ärztinnen und Ärzten, also das Pflegepersonal ist gigantisch, alles an diesem Krankenhaus ist gigantisch, das ist natürlich so ein bisschen die Charité in fiktionaler Form. Ich glaube tatsächlich nicht, es war natürlich ein herausgepickter Tag, der sehr, sehr krass war, aber ich glaube nicht, dass so ein Tag nie stattfindet, sondern sie haben einfach damit die Disposition gemacht, und im Gegenteil, ich finde, dass jede Figur, die hier eingeführt wird, gleichzeitig mit ihrer Backstory verschaltet wird, ohne dass sie uns überfallen muss. Es ist nicht so, dass dann gleich jemand dass dann sofort irgendwie der große Verwitwungsdrama mit drei unmündigen Kindern, die einem an der Backe kleben und gleichzeitig noch ein Lover dabei ist, was halt in vielen Serien dann sozusagen die Hoheit über die Dramaturgie des Krankenhauszusammenhangs übernimmt. Das passiert hier nicht, aber wir lernen sofort, dass diese Dr. Parker massiv überfordert ist, gleichzeitig aber hochleidenschaftlich und sehr, sehr ehrgeizig ist, dieses Ding halt in ihren Job hier zu behalten und nicht wieder von der Tafel gewischt zu werden. Und wir erleben gleich in der ersten Folge zwei Momente, wo sie aus diesem Chaos austritt, in so einen Moment der Ruhe reingerät und auch gleich mal so eine Schreitherapie machen muss. Also sie geht dann irgendwann auch in den Wald und fängt an zu heulen und so weiter. Das ist so eine kleine Grünfläche drumherum.
Ich wollte gerade sagen, gibt es in der Serie einen grünen Baum?
Oder ja, es gibt, naja doch, tatsächlich, es gibt ja drumherum, das Ding ist in einem Berliner, so einem früheren Erholungszentrum aus DDR-Zeiten gedreht worden, dass sie dann zwischenzeitlich zwar ein bisschen aufgeräumt haben, aber die Leute, mit denen ich gesprochen habe, darüber meinten, sie haben es nicht sauber gemacht. Sie haben es halt so ein bisschen roh belassen.
Es sieht total kaputt und auch wirklich ein bisschen krank aus, dieses Krankenhaus.
Es sieht total krank aus. Es sieht nicht so aus wie ein Techno-Club. Also es ist halt tatsächlich nur die Techno-Musik, die da drüber läuft. Also es ist ja kein Keller. Es ist halt schon viel Neonlicht einfach da drin.
Ja, und es ist viel Beton.
Viel Beton.
Also es ist kein wirklich gemütlicher Laden. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass überall ist Wasser. Auf dem Parkplatz, der ist von Wasser bedeckt. Es tropft irgendwie, zumindest gefühlt die ganze Zeit, irgendwo tropft's, und also ich habe mich so ein bisschen an diesen Raumfrachter Nostromo aus dem Alien 1, dieses berühmte Setting im Raumfrachter, wo man dachte, boah, zum ersten Mal ein richtig schmutziges Raumschiff und nass und fies und kaputt in einem Science-Fiction-Film. Und da dachte ich so, also dieses Krankenhaus hier in Krank-Berlin, das ist hier, wie gesagt, das ist hier unser Raumfrachter Nostromo in der deutschen Krankenhausserie.
Aber es ist, finde ich, nicht, es ist nicht Style over Fiction oder sowas, sondern
du hast mich zu negativ verstanden. Ich finde die Serie später auch richtig gut.
Ja.
Ich habe 2, 3 kleine Kritikpunkte, die begehen eher das Ende und so, aber nein, mich hat die dann auch richtig gepackt. Vielleicht war sie mir auch einfach, und das will bei mir einiges heißen, weil ich gucke mir ja gerne Dystopien an, vielleicht war sie mir am Anfang, hat sie mich auf falschen Fuß erwischt und ich war vielleicht einfach nicht ready für sowas Düsteres, Wuchtiges.
Naja, okay, ich war von der allerersten Sekunde an, war ich sowas von gepackt davon, und ich finde sie von der allerersten Sekunde bis zur letzten Sekunde absolut sensationell, auch wenn es dann natürlich Leerstellen gibt, es gibt Leerläufe, es gibt auch manche von den Geschichten, also so diese Backstory von der Susanna Parker, die nimmt doch ein bisschen mehr Raum ein, als sie nehmen müsste, wird aber auch überhaupt nicht ausgereizt, also jetzt nicht verseift oder sowas. Es gibt aber zum Beispiel zwei Figuren, die ich als die absoluten also die Sympathieträgerin auf der einen Seite, aber auch als zwei Figuren, die diese Geschichte ständig erden.
Diese Rettungssanitäter.
Das sind die beiden Rettungssanitäterinnen. Also Olaf und Olivia, gespielt von Bernhard Schütz und Samira Breuer, die ich jetzt vorher nicht kannte, aber Bernhard Schütz ist einer der ganz wenigen Schauspieler, ich sage, es bleib jetzt mal in der männlichen Form, die hier ein größeres Renommee haben, gemeinsam mit Peter Lohmeier. Die anderen sind überhaupt nicht unbekannt und auch keine unbeschriebenen Blätter oder sowas.
Ja, wir haben ja die Hauptdarstellerin noch gar nicht näher ausgeführt. Also diese Zanna Parker, diese, ja, kann man sagen, Hauptfigur, wird von Haley Louise Jones gespielt, die du ja schon sehr gelobt hast als Ermittlerin bei Liebeskind.
Genau, das ist auch nicht unbekannt. Das ist sogar ein kleines bisschen weltberühmt.
Ich glaube, die ist gerade so ein bisschen ganz stark, was heißt ein bisschen, ich glaube, die ist gerade ganz stark am Kommen. Ne?
Ja, und da sind mehrere Leute dabei. Da sind so ein paar, die sind stark am Kommen. Es sind welche, die so ein bisschen aus der 2B-Reihe sind. Insbesondere, weil es viele Figuren mit Migrationshintergrund sind, die auch in dieser Notaufnahme arbeiten. Es sind sehr normale Leute, die da arbeiten. Also auch so die SanitäterInnen vor Ort und so weiter, die da immer so durchhuschen. Die ganzen EpisodendarstellerInnen aus den verschiedenen Krankenzuständen und so weiter. Das ist alles nicht so 1A gecastet, aber umso mehr sind halt gerade dieses Rettungssanitäter-Team. Es ist ganz, ganz toll. Er ist so der abgebrühte Oldie auf dem Wagen.
So 45 Jahre auseinander oder so vom Alter.
Genau,
ne?
Und sie ist so eine neue fresche Rettungssanitäter auszubilden. Ich weiß gar nicht, ob sie Praktikantin ist.
Ich glaube, später heißt es sogar mal, was mich überrascht hat, dass sie Ärztin werden will. Also sie ist anscheinend so, wahrscheinlich ist sie Anfang 20 und direkt nach der Schule will sie da irgendwie erste Erfahrungen sammeln.
Es ist so toll, wie die miteinander interagieren und wie sie auch einerseits natürlich der Rookie ist, die noch wenig zu sagen hat auf dem Wagen, aber trotzdem halt merkt, sie hat ihr eigenes Haltungsgerüst, das halt mit dieser permanenten Eskalation, in der sie sich befinden, irgendwie klarkommen muss. Und das ist ein bisschen, da ist es auch wieder manchmal ein bisschen drüber, die Serie, weil diese beiden müssen ständig in irgendwelche Swinger-Clubs und es muss immer edgy sein, wo die landen. Also nicht immer, aber oft edgy sein und viel mit Transsexualität und viel mit Party-Eskalation und sowas.
Ja,
ne?
Das ist halt so. Finde ich gar nicht mal übertrieben, wenn man jetzt dieses ganze Gender-Ding betrachtet, wie oft das thematisiert wird, finde ich es hier eigentlich relativ nur ein, zwei Fälle.
Von jetzt bist du aber auch Good Cop, Bad Cop hier in einer Person. Also so, das sind so Punkte, da habe ich gedacht, das ist ein bisschen viel arm aber sexy Berlin, was sie da zeigen. Aber es auch, wie gesagt, das sind alles so Nuancen, die fand ich, also sie, da habe ich manchmal so aufgemerkt und habe gesagt, aha, musste das jetzt sein? Ist das jetzt nicht so, um deine Formulierung vom Anfang aufzugreifen, ist das nicht ein bisschen zu stylisch, was sie da machen, um ein bisschen zu sehr auf Wirkung gebürstet, aber insgesamt finde ich einfach, diese Serie ist auch durch ihre Kameraführung, also arbeitet viel mit Bodycams und so, die halt, wo du den Bewegungen der Figuren tatsächlich so haptisch folgst. Fantastisches Make-up. Ich nenne sie jetzt mal, weil das, was sie gemacht hat, wirklich grandios ist. Es ist von Anna Kunz, ist die Maskenbildnerin. Das ist wirklich grenzwertig gut, weil das alles, das, selbst wenn Blut spritzt, geht es ja nicht um die Fontäne, die wir sehen, sondern es geht darum, dass einfach so eine Notaufnahme eine blutige Angelegenheit ist und sowas. Ich finde diese Serie wirklich von vorne bis hinten richtig geil.
Ich finde die auch richtig gut. Also ich finde die, also für eine deutsche Serie und auch für eine Krankenhausserie, die man ja auch schon so ein bisschen neu erfinden muss, um nochmal was Interessantes zu erzählen, sag ich mal, finde ich die auch richtig gut. Weil du gerade gesagt hast, hier mit Berlin und armer sexy, ich finde, dass man den internationalen Ansatz von einem Streamingdienst wie Apple auch schon auch in dieser Art zu erzählen findet, dass man sagt, hatten wir jetzt auch bei The Next Level, auch wenn das jetzt, was war das, ZDF oder ARD, war auf jeden Fall öffentlich-rechtlich, aber bei Apple ist ja klar, die wollen so eine Serie aus Deutschland natürlich international verkaufen und wie verkaufst du Berlin natürlich schon auch über diese Techno-Sache, über dieses Kaputte und Verrückte und so. Und ich glaube, dass es jetzt, gerade weil ja auch der Drehbuchautor oder zumindest dieser Typ, der daran beteiligt ist, auch ein Engländer ist, ich glaube schon, dass da so ein bisschen der internationale Blickwinkel, auch der internationale Vermarktungsblickwinkel, ohne dass es die Serie schlechter macht, bei Krank Berlin eine Rolle spielt.
Glaube ich auch, ist auch legitim. Also ich meine, das ist ja auch ein am Markt befindliches Kapital- und renditeorientiertes
also, dass
Unternehmen.
Berlin so, einfach ne? noch so ein bisschen noch krasser ist, als es vielleicht wäre, wenn wir hier eine deutsche Serie sehen würden.
Ja, aber entscheidend ist halt, wie weit es, weil das war ja auch dein Einstieg in unsere Folge, so wie weit es vom Genre Medical entfernt ist, wie wir es gewohnt sind. Es ist ja überhaupt nicht so, dass die immer noch so Halbgötter in Weiß, also kannst wieder die, es waren ja früher immer Typen so, dass die immer noch vorherrschend sind. Also die Professor Brinkmanns oder sowas, die sterben ja aus. Es gibt sie immer noch, aber die sind abgelöst worden von so Bergdoktoren, die wirklich sehr, sehr nah an der Realität verseifen, so, und die auch wirklich so düstere Seiten an ihrem Job skizzieren können. Und es gibt auch so Serien wie Push jetzt zum Beispiel aus dieser Hebammenstation. Ja. Und es gibt einfach mittlerweile mehr medizinische Fiktion, die versucht so ein bisschen real zu sein. Es ist nicht mehr, wir sind nicht mehr in der Schwarzwaldklinik, sowas, ne?
Gut, aber du hast jetzt vorwiegend deutsche Serien angesprochen. Ich finde ja, dass ich habe mich ja ganz oft hier bei Krank Berlin an meine erste Lieblingsserie als Erwachsener oder ja als, keine Ahnung, schon ein bisschen fortschrittlich Erwachsener erinnert gefühlt, nämlich an Emergency Room. Ne, das gilt ja so ein bisschen als die erste Qualitätsserie in den 90ern. Wer es nicht mehr kennt, also da ist
der hat verloren, der hat hier bei uns nichts zu suchen.
Krankenhaus in Chicago. ich fand ja auch, dass diese Figur von diesem, wie hieß der, Dr. Ben
Weber?
Genau, hat mich so ein bisschen an die Figur von dem Dr. Carter, also dem jungen Noah Wiley erinnert. Kannst du dich noch an den erinnern oder warst du nie so ein großer Emergency Room-Gucker?
Das war in der Zeit habe ich nix Komma null Fernsehen geguckt und ich habe das dann so natürlich später immer wieder verarbeitet.
Ja, die späteren Staffeln waren nicht mehr so gut.
Nee, immer so in der Rückschau. Also ich habe jetzt immer wieder, wenn ich über Medicals geschrieben habe oder gesprochen habe, habe ich auch immer mal wieder in alte Folgen von Emergency Room reingeschaut, die es ja auch überall verfügbar gibt.
Da gibt es ja ganz legendäre Folgen. Ja. Ne? Also, keine Ahnung, eine Folge ist von Quentin Tarantino gedreht und so weiter, der damals natürlich noch nicht ganz so bekannt war, aber natürlich auch schon zwei, drei Filme gedreht hatte. Und was du in Emergency Room ja damals in den 90er Jahren hattest, war, also es ging bis in die 1994 hat sie begonnen, ne? George Clooney war ja da einer der im frühen Cast und es ging bis in die 2000er rein, 15 Staffeln, aber was die ja gemacht haben, das war so ein bisschen die erste Serie, wo alles, was so gesprochen wurde in medizinischer Hinsicht, war halt total safe, also es war praktisch realistisch und die haben auch ganz viel, also Action, blutige Sachen, Emergency Room, also praktisch auch Massenunfall oder sowas und dann diese Hektik, dieser Wahnsinn, viel Handkamera, das kommt alles eigentlich aus Emergency Room und was Krank Berlin macht, ich glaube schon, dass das ein ganz klarer Referenzpunkt ist für die, ist das einfach jetzt ein bisschen zeitgemäßer und noch krasser und überhöht wiederzubringen und das Krankenhaus sieht einfach kaputter aus als das in Chicago.
Ne? Ja, genau, das tut es auf jeden Fall. Ich wünsche dem Cast der Serie Apple TV und uns, dass sie nicht 15 Staffeln davon machen, weil ich glaube, das ist, vielleicht machen sie noch einen Anschluss, wenn es gut funktioniert.
Wir haben über das Ende noch nicht gesprochen, aber ich fand das Ende ja nicht ganz so stark, ich fand es ein bisschen prätentiös, die letzte Folge. Aber es ist ganz klar auf eine Fortsetzung ausgelegt, würde ich sagen, ne?
Es ist eine Krankenhausserie. Jede Krankenhausserie ist auf eine Fortsetzung ausgelegt, weil das Team bleibt erstmal bestehen im Großen und Ganzen. Wir verraten jetzt nicht, ob Susanna Parker vor Ort bleibt, aber es ist halt einfach so, du kannst hier einfach denken, du kannst das Personal nehmen und kannst es in die nächste Staffel reinstecken. Überhaupt kein Problem. Aber ich befürchte, dass wenn sie das machen, dass sich das halt abnutzt. Und dass sie dann irgendwann selbstreferenziell werden und dass sie halt auch dieses Verranste irgendwann eben nicht mehr als dramaturgisches Element die Geschichte weiter zu erzählen nehmen, sondern einfach als Gimmick einer anderen Erzählstruktur von Medicals, weil die halt immer noch wahnsinnig populär sind und sowas. Also ich würde, das ist aber meine persönliche Sicht so, ich würde denen wünschen, dass wenn es funktioniert, gerne noch eine Staffel hinten dranhängen, aber nicht zu einer Endlosserie machen, so, weil dann verliert es total seine Relevanz.
Ich glaube, das wird nicht passieren, weil wir sind hier bei Apple TV Plus, das ist ein Anbieter, der immer noch klein ist, der noch nicht in der breiten Wahrnehmung noch nicht so eine große Rolle
aber
spielt.
Aber Neo kommt ja noch ins Spiel, ne? Also
Neo kommt noch ins Spiel und ich könnte mir vorstellen, ich glaube jetzt nicht, dass das aufgrund des Verbreitungsweges jetzt so ein Massenphänomen wird. Okay, ich meine, es gibt Apple-Serien, die zum Massenphänomen geworden sind, wie Ted Lasso, aber das ist dann natürlich auch, weil sie international halt extrem wahrgenommen werden. Ich glaube nicht, dass Krank Berlin so publikumsaffin ist, dass es jetzt im international, dass alle Leute sagen, in, was weiß ich, in Thailand und Mexiko und in den USA sagen, was für eine krasse Serie aus Deutschland, ey, Krank Berlin, das müsst ihr euch angucken. Was ich aber glaube, ist, dass die Serie gute Chancen auf deutsche TV-Preise hat.
Ja.
Weil sie wirklich exzellent gespielt ja. und inszeniert ist ja. und auch ziemlich gut geschrieben ist. Also deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass wir von Krank Berlin auch noch ein bisschen hören. Übrigens, weil ich vielleicht als Abbinder, weil ich vorhin Noah Wiley als Dr. Carter, an den mich der Popovic erinnert hat, Noah Wiley spielt ja jetzt wieder in einer unglaublich populären und wohl auch sehr, sehr guten Krankenhausserie bei HBO oder bei Max, The Pitt. Also über ein Krankenhaus in Pittsburgh. Mhm. Soll eine ganz tolle Serie sein. Man weiß aber noch nicht, wo die hier in Deutschland startet, weil ja Max macht sich ja selbstständig sozusagen. Die kommen ja 2026 hier in Deutschland als Streamingdienst
ja.
an den Markt. Und es wird so ein bisschen gemunkelt, dass The Pitt, weil das gerade ein ganz großer HBO-Hit ist, dass sie das vielleicht zurückhalten bis 26, okay. dass es nicht bei Sky jetzt schon läuft. Aber wir wissen es nicht genau. Aber du hast auch noch nichts gesehen von The Pit, ne?
Nichts gesehen, nichts gehört, ist dann mir
vorbeigelaufen. Aber es soll, also ich kenne ganz viele Leute, die so mit VPN-Servern amerikanisches Zeugs gucken, die sagen, ey, das ist eine tolle Serie. Und es ist halt auch wieder Medical. Also es ist, Genre stirbt nie aus.
Ja, das stimmt. Ich würde auch so gerne mit VPN-Servern irgendwas Internationales gucken, aber das smasht dann immer alle normalen Server. Das macht mehr Stress als glückselig.
Ein Thema für sich.
Ein Thema für sich.
Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Die verschwiegenste starbesetzte Serie dieses Spätwinters, weil es kaum PR dazu gab, komischerweise in Deutschland. Ich spreche von Zero Day. Das gibt's bei Netflix seit Donnerstag, 20. Februar. 6 Folgen, komplett verfügbar, sind alle so 45 bis 60 Minuten lang. Ja, und man könnte sagen, es ist eine Polit-Thriller-Serie. Und das Besondere ist, wir sehen den, glaube ich, mittlerweile 81-jährigen Robert De Niro in seiner tatsächlich ersten Serienhauptrolle. Worum geht es? Ja, es geht um einen verheerenden Cyberangriff auf die USA, der nur, ich glaube, eine Minute oder sowas dauert oder wenige Minuten und aber aufgrund von entgleisten Zügen, 3, glaube ich, abgestützten Flugzeugen und anderen Unfällen irgendwie ungefähr über 3000 Tote erzeugt und das ist natürlich ein großer Schock für die USA und deswegen genehmigt der US-Kongress eine Zero Day, also dieser Tag wird halt Zero Day genannt, Commission, um die Verantwortlichen für diesen Cyberangriff ausfindig zu machen. Und die amtierende Präsidentin Mitchell, gespielt von Angela Bassett, die Tina Turner aus dem Biopic aus den 90ern, die lässt daher ihren ehemaligen Amtskollegen George Mullen, das ist die De Niro-Rolle, also er ist ein Ex-Präsident, aus dem Ruhestand zurückholen, weil er so eine, ja, so eine Persönlichkeit, die wohl vom ganzen Land respektiert wird, und beauftragt ihn mit der Aufklärung dieses Verbrechens. Und der baut sich dann innerhalb von kürzester Zeit so eine Kommission, die dann halt viele Sonderrechte bekommt, die auch ja eigentlich in vielerlei Hinsicht Gesetze außer Kraft setzt, um eben ja besonders effektiv und hart ermitteln zu können. Und ja, viel mehr will ich jetzt gar nicht verraten. Vielleicht kann man noch sagen, dass die Serie sensationell besetzt ist. Also der Präsident, der Robert De Niro, hat so einen engen Mitarbeiter, Roger Carlson, der wird von Jesse Plemons gespielt. Dann gibt es so eine Stabschefin, ehemalige von ihm, die er zurückholt, ist Connie Britton. Die Ehefrau, die Tochter von ihm wird von Lizzie Kaplan gespielt aus Masters of Sex oder ja, die in einer meiner Lieblingsserien Fleischman is in Trouble die Erzählerin spielte. Also eine toll besetzte Serie. Und Jan, was ist dir dazu eingefallen? Es gibt ja so ein paar, wir haben im Vorgespräch gesagt, es gibt so ein paar, ähnlich wie bei Paradise, nicht ganz so krass wie Paradise, aber Paradise ist wahrscheinlich die härteste Twist-Serie, die es in diesem Jahr gibt. Aber auch hier muss man so ein bisschen aufpassen, was man erzählt.
Also es gibt einen Cliffhanger am Ende der ersten Staffel, über den darf man nichts sagen. Es ist gar nicht so, dass der hinterher die gesamte Geschichte kennzeichnet und neu justiert, wie bei Paradise zum Beispiel. Es ist einfach ein Twist, über den man vorher nichts wissen sollte, der da am Ende seinen Einfluss auf die Geschichte nimmt, aber entscheidend ist, dass es hier am Ende um den Bereich der im weiten, großen, sehr stark wachsenden Bereich der Verschwörungsideologie geht. Also es geht darum, dass es eine große Bedrohung gibt für die USA und die nächste gleich ankündigt. Also die auf dem Bildschirm, wenn sie wieder, ich glaube, nachdem sie irgendwie runterfahren oder nachdem
this
sie drauf. This will happen again. Das heißt, es könnte wieder passieren. Es wird aber gar nicht so klar dargestellt, welche Konsequenz es hätte, falscher Ansatz. Was die denn machen können, um es zu verhindern, sondern das ist einfach, diese Drohung steht im Raum, als sei das etwas rein Destruktives, wie man das jetzt aktuell ja auch von der Alt-Right und Trump-Bewegung kennt. Also das ist so, Dinge zu zerstören und zu gucken, was passiert.
Disruption der Disruption wegen.
Absolut. Und hier ist es halt einfach, dass das Ganze geht halt viel um so die Bereiche Hate Speech und die soziokulturelle Spaltung. Der Präsident, der von Robert De Niro, unfassbar, dass der 81 Jahre alt ist, der spielt das so souverän, der hat eine Ausstrahlung, die ist einfach absolut unverwüstlich. Also ich habe schon auch damit gerechnet, dass er nicht mehr der Jüngste ist. 81 überrascht mich jetzt einmal nochmal kurz. Und der gilt als Präsident, also seine Figur, der auch immer Mr. President genannt wird, als sei er noch im Amt, gilt als der letzte Amtsinhaber, der noch zwischen den einzelnen Lagern vermitteln konnte. Also es wird auch an einer Stelle mal erwähnt, du bist der Letzte, der überhaupt noch einen Draht zu beiden Seiten hatte. Das heißt, dieses Land ist komplett gespalten. Und ich bin so ein bisschen überrascht, warum sie dann eine schwarze Präsidentin gewählt haben als Amtsinhaberin, die dann wiederum krasse antidemokratische, undemokratische Maßnahmen trifft, nämlich diese Kommission einzuberufen, diese Zero-Day-Kommission, die Kompetenzen und Befugnisse jenseits der Constitution hat und über alle Gesetze brechen darf und so weiter. Ich finde, das passt hinten und vorne nicht, weil wir gerade in einer Situation sind, dass weder eine Frau noch eine Schwarze noch irgendetwas anderes als jemand aus der Trump-Dynastie als Präsident denkbar ist. Also bestenfalls eine Tochter von Donald Trump. Also eine schwarze Frau ist im Moment nach allen gängigen Theorien der politikwissenschaftlichen Begutachtung dessen, was in den USA vor sich geht, absolut ausgeschlossen. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz, warum sie die genommen haben.
Die Serie ist natürlich geschrieben in einer Zeit, als Trump noch nicht gewählt wurde, und man kann natürlich, okay, eine schwarze Frau als Präsidentin, muss man davon ausgehen, ist eine Demokratin. Mhm. Bei Mullen, also dieser Robert De Niro-Figur, kann man es nicht so genau sagen. Wahrscheinlich
genau
auch Demokrat, aber vielleicht eher so ein Konservativer, ich weiß es nicht.
Es ist schwer zu sagen.
Das finde ich ganz interessant an dieser Serie, dass diese beiden Lager oft auch so ein bisschen verschwimmen.
Ja.
Dass man sagt, okay, also allein die Gründung, die Ausrufung dieser Commission und wie sie dann arbeitet, dass sie wirklich ganz klar das Recht biegt und richtig krasse Sachen macht, um herauszufinden, wo diese Drahtzieher jetzt herkommen. Also sowohl die Commission, wie die sich benimmt, als auch die Politik, die im Hintergrund eine Rolle spielt, ist oft bezüglich ihrer Lager, was mag das jetzt für eine Partei sein oder was wollen die, gar nicht so klar einzuschätzen. Und das finde ich ganz interessant an der Serie.
Genau, das macht sie auch, was du ja am Anfang angedeutet hattest. Also es ist hier so ein verschwörungstheoretisches Politthriller-Genre, dass diese Grenzen der verschiedenen Lager noch mehr durchweicht und gleichzeitig aber auch klar benennt. Also es gibt auf der einen Seite gibt es die Leute, die wollen versuchen, die Demokratie und das System der USA zu erhalten. Es gibt auf der anderen Seite diejenigen, die das nicht wollen. Und das sind nicht nur diejenigen, die diesen Cyberangriff gestartet haben, sondern es ist auch so eine Blase um so einen Hate-Speech-Moderator namens Evan Green, der von dem wunderbaren Dan Stevens gespielt wird.
Weißt du, woher wir den kennen, Dan Stevens? Das ist übrigens ein britischer Schauspieler, der diesen Joe Rogan.
Ja, da war ja der Love-Robot unter anderem.
Ich habe heute Morgen nachgelesen, weil ich habe den Typen nicht wiedererkannt.
Ja, und er hat halt auch einen tollen, einen russischen Sänger bei Eurovision Song Contest, dieser Persiflage, bei Netflix gespielt und so. Also es ist ein toller Schauspieler. Und der ist der ist einerseits ist er halt ein ganz krasser Hassmoderator und andererseits lebt er aber wie so ein britischer Dandy. Man sieht ihn in einer Situation, wie er in so einem krass luxuriösen Landhaus so einen Morgenmantel trägt und hat 3 wohlgeratene Kinder. Das ist alles total gediegen. Er hat das Kunst an den Wänden und sowas, alles so sehr reduziert, so eine Mies van der Rohe oder Rem Koolhaas oder was weiß ich, Bungalow-Luxus-Einrichtung. Und dann zieht er sich aber so komische Hillbilly-Boots an und ein Karohemd und setzt sich vor die Kamera und tut so, als sei er halt irgendwie aus dem Rust Belt und einer von denen.
Ja, aber das dachtest du denn, dass so Hate Speech, Medienstars, ob es jetzt Podcaster sind oder Fernsehmoderatoren, dass die irgendwie authentisch sein müssen oder wie?
Ich habe keinen Schimmer. Ich kenne zum Glück niemanden von dem persönlich, aber hier wird es halt kontrastiert. Also das ist halt so ein Element, um uns zu zeigen, wie die Grenzen verschwimmen. Dass er nämlich eigentlich ist er von seinem ganzen Habitus her, ist ein Ostküstenliberaler, aber von seinem All-Day-Life, aber so wie er vor die Kamera tritt, ist er halt irgendwie so ein Oki. Also irgendwie
aber
so.
Dachtest du auch, dass diese Joe Rogan.
Joe
Rogan-artige Figur, oder vielleicht trifft es vielleicht nicht zu 100%, aber am Anfang denkt man ja, weil er greift praktisch diesen Mullen, diesen Ex-Präsidenten extrem scharf an. Also die werden schnell zu Gegnern. Und am Anfang dachte ich, der Mullen, also der Robert De Niro, ist eher so ein konservativ, liberal, demokratischer Typ und der andere ist eher so ein Rechter.
Mhm.
Und dann später war ich mir aber nicht mehr so sicher, ob nicht der Podcaster oder der Fernsehtyp, ob nicht das derjenige ist, der für die Freiheit, also klar, Freiheit betonen ja immer alle, auch die Rechten. Ne?
Ja,
da geht's
ja, aber
immer um Freiheit.
Ja, aber das ist ja ein Kampfbegriff, das ist ja keine Freiheit.
Ist ein Kampfbegriff,
da geht's ja nicht
genau
um Freiheit.
Ja, aber für dich ist das sozusagen der Medientyp, der Aufhetzer ist für dich ein Rechter.
Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir darüber nicht weiter reden dürfen. Deswegen habe ich jetzt versucht, nicht den mit der Realität abzugleichen, sondern seine Funktion in der Serie darzustellen. Und da ist es halt genau so. Er deckt halt beide Seiten ab. Man weiß nie genau, wer sind die Guten, wer sind die Schlechten. Es geht hier auch darum, die Demokratie für die Demokratie zu unterwandern als ein Faktor, was halt diese amtierende Präsidentin macht, indem sie überhaupt dieser Day Zero Kommission so viele Rechte einräumt, nämlich polizeirechtlich zum Beispiel.
Die können Leute verhaften,
können
von der
alles
Straße,
machen,
die
so
brauchen auch keine Anwälte, die können in irgendwelche Zellen gesperrt werden und da erstmal verrotten oder so.
Und das ist genau die Debatte, die diese Serie macht und die diese Serie so klug aufgreift, finde ich, dass sie selbst mich, der mit so Polit-Thriller-Stoffen sehr, sehr stark fremdelt, also mit Polit gar nicht so sehr, mit Thriller-Stoffen so stark fremdelt, die ganze Zeit bei der Stange hält, weil ich diese Frage die ganze Zeit im Kopf habe, wer sind denn hier jetzt eigentlich die Guten, wer sind die Schlechten oder die Bösen?
Ja.
Wer will denn hier eigentlich was? Worauf läuft das hinaus? Und davon abgesehen, dass solche Polit-Thriller es lieben, riesige SUV-Kolonnen durch amerikanische Großstädte zu begleiten. Wir sehen diese Szene, groß, wuchtige, schwarze amerikanische Limousinen, fahren Kolonne durch amerikanische Städte. Sehen
wir
glaube ich,
viele Hubschrauber.
Hubschrauber auch, genau.
Und wir sehen tolle New York-Bilder,
ja,
finde ich.
Das sind aber alles so, das sind so Bilder, die muss man in einem amerikanischen Thriller so von so wuchtigen Bässen unterlegt, musst du einfach alle 7 Minuten einmal sehen. Sonst verstehen die Leute nicht, dass hier ein Polit-Thriller. Aber davon, ganz abgesehen, macht diese Serie sehr viel richtig darin, diese Zerwürfnisse im politischen Diskurs so zu zeichnen, wie sie tatsächlich sind, nämlich niemand weiß genau, wer ist auf der richtigen, wer ist auf der falschen Seite. Ja. Dieser Freiheitsbegriff, den die Rechte ja so wie so ein Popanz vor sich herträgt, wenn man da tiefer eindringt, ist das natürlich das genaue Gegenteil von Freiheit. Es geht ja nur um die Freiheit derjenigen, die andere unterdrücken wollen, das tun zu dürfen. Es geht ja überhaupt nicht um Liberalität oder Freiheitsdenken im Sinne von einer gleichberechtigten Gesellschaft, sondern es geht um die Freiheit, andere Scheiße behandeln zu dürfen. Und das wird hier ohne uns irgendwie ständig so Leerkärtchen in den Bildschirm reinzuhalten, wird das ganz klug ausgehandelt. Und das finde ich für so ein wuchtiges Format, finde ich es aller Ehren wert.
Hast du dich mit den Machern beschäftigt?
Keine Sekunde, glaube
ich. Es sind diese drei Namen, also das sind die, also Producer und sowas, das ist natürlich auch Robert De Niro und die großen Namen oder auch die Regisseurin, die alle alle Folgen gedreht hat. Leslie Linker Klatter, schon ein bisschen TV-Veteranin, ist schon 71. Die hat unter anderem 25 Episoden Homeland gedreht, ist also im Genre drin. Aber die eigentlichen Macher sind drei Menschen, deren Namen ich noch nie gehört habe. Das ist Eric Newman, Noah Oppenheim und Michael Schmidt. Und der einzige klassische TV-Macher ist Eric Newman, der hat viel mit Narcos zu tun, aber Noah Oppenheim, der war President of NBC News bis 2023 und Michael Schmidt ist ein amerikanischer Journalist, Fachautor von der New York Times und für so National Security und Federal Law Enforcement Themen.
Okay, das heißt, also U und E in einzelnen Personen vereinigt.
Die haben praktisch hier diese beiden, die eher von Nachrichten und Journalismus kommen, die konnten sich hier, glaube ich, auch ziemlich austoben, wo es jetzt um diese politische Diskussion geht. Und dann, das führt dann zu solchen Zitaten in der Serie, ich lese jetzt einfach mal ein Zitat vor, ich sage jetzt nicht, wer das sagt. Das halbe Land hat einen Fiebertraum voller Lügen und Verschwörungen. Die andere Hälfte regt sich über Pronomen und Missstände auf. Was ist verkehrt mit Amerika? Das Gezeter weißer Nationalisten, dass man sie ersetzt. Anarchistengeschrei, weg mit der Polizei. Die Wahnhaften, die denken, eine Wahl ließe Interpretationsspielraum. Das sagt einfach mal so eine Figur in so einem Dialog. Da siehst du genau, um welche Themen es praktisch hier geht. Ne? Da wird praktisch diese Zerrissenheit des Landes in zwei Teile. Aber diese beiden Teile wurden selten, fand ich vorher in der Serie, so klug und so, ja, auch so widersprüchlich teilweise analysiert, weswegen es mich sehr überrascht hat, dass bei Rotten Tomatoes kriegt die Serie nur 50% positiv, was dann relativ schlechter Wert ist, ne? Also vielleicht sind wir da wieder bei der Spaltung 50-50.
Ich glaube auch, ja, das werden dann, ich kann das jetzt gar nicht einordnen, wer das negativ und wer das positiv beurteilen könnte.
Ich habe heute Morgen noch eine Kritik von Variety gelesen, die jetzt also, glaube ich, unverdächtig sind, dass sie jetzt komplett dem Trump-Lager zugetan sind. Und da wurde dann eher, vielleicht muss man auch Amerika in seiner Politik von innen kennen, um das irgendwie, die haben dann doch diverse Sachen kritisiert, die haben gesagt, ja, toller Cast, aber die Story ist so ein bisschen ungelenk geschrieben. Also ich fand sie sehr interessant, muss ich sagen.
Sie hat mich einfach reingezogen. Ich kann das auch nicht so richtig mit der Realität abgreifen, weil ich immer nur so eine Draufsicht habe, die vermittelt wird von bestimmten Medien und muss mich darauf verlassen, dass das im Großen und Ganzen richtig ist, was die mir über Amerika erzählen. So richtig drinstecken tue ich dann natürlich nicht. Also habe aber meine eigenen Vorurteile, die da so reinplöttern. Wahrscheinlich ist da vieles falsch. Ich finde es halt richtig, dass sie viele Dinge so benennen, wie sie real stattfinden. Das heißt, wenn in Deutschland so eine Serie gemacht werden würde, würden sie Parteien anders benennen. Sie würden nicht mal den MAD oder sowas als MAD, sondern das wäre dann die militärische Organisation zu irgendwas. Sowas, ne?
Aber Parteien werden ja in der Serie in Zero Day auch nicht benannt.
Ist es so? Also es wird auf jeden Fall, es findet CNN statt, CBS, CIA, FBI, also alle Organisationen und Sender und so weiter, Fox News natürlich, die gibt es wirklich. Und wird hier immer so komisch verbrämt und das finde ich gut, dass sie das hier in der Realität verankern und das ist auch wirklich, es sind echte CNN und Fox News Moderatorinnen, die wir am Bildschirm sehen, das sind keine Schauspielerinnen, sondern das sind reale Figuren, die sie halt, also immer so eine, die sie dafür genommen haben. Und
so wie Peter Klöppel, wenn RTL so ein TV-Movie gedreht hat, dann gibt es immer Nachrichten mit Peter Klöppel.
Wenn auch im Bundestag alle sich nur mit RTL-News informieren. Das ist dann wieder so der Move, wenn eine Serie bei einem Privatsender verschaltet werden sollte. Wenn das ZDF sowas machen würde, würde es da kein FBI, würde es da nicht den BND geben, der würde anders heißen. Ja. Und das ist halt immer, finde ich immer komisch, deswegen sie sind hier tatsächlich in der Wirklichkeit verankert. Und ich habe einfach das Gefühl, dass der Bedarf, die Spaltung zu skizzieren, ohne die Spaltung zu vertiefen, führt manchmal dazu, dass sie natürlich ein bisschen cheesy werden, dass sie manchmal auch versuchen, einfach nicht Gegner klar zu benennen. Kann man dem aber nicht zum Vorwurf machen, weil wenn eine Serie den Anspruch hat, Gräben nicht zu vertiefen, dann setzt man nicht die Schaufel an, sozusagen. Und das finde ich interessant, dass sich hier halt allen Seiten ihre guten und ihre schlechten Motive zubilligen und die dann auch aufzeigen. Und ob dann der Hate-Speech-Moderator irgendwann am Ende tatsächlich ein Linker ist oder sowas, das kann und will ich an dieser Stelle nicht sagen.
Ja, aber es ist doch interessant, dass wir es lange Zeit nicht wissen im Prinzip.
Genau. Na, also ja, am Anfang ist die Sachlage klar. Du siehst ihn am Bildschirm, er nennt alles, was liberal ist, belegt er mit irgendwelchen trumpistischen Worten, okay, und sagt, das sind alles Facker im Grunde genommen. Wenn sich da am Ende noch oder so zur Mitte hin noch mehr auftut, so, dann guckt es euch an, lasst es auf euch wirken, macht euch euren Reim drauf. Ich will das jetzt nicht sagen, so was da noch für Entwicklungen in den einzelnen Figuren und in den einzelnen Handlungssträngen passieren oder sowas, aber es lässt immer sehr, sehr viel Interpretationsspielraum offen, und das ist was eine Serie gerade im Politbereich natürlich honorig macht, würde ich mal sagen.
Vielleicht zum Abschluss, wie fandst du die Figuren, also wie fandst du sozusagen die privaten Erzählstränge, weil wir haben jetzt sehr viel über die Qualität der politischen Geschichte gesprochen. Ich glaube, da war Variety auch so ein bisschen am Kritisieren, dass die Figuren hinter diesem Politplot vielleicht ein bisschen zu blass bleiben, trotz des extrem prominenten Casts.
Finde ich nicht kritikwürdig. Ich finde, dieser Jesse Plemons heißt der, glaube ich, oder sowas.
Ne? Ja, ja, klar.
Das ist ja, über den haben wir, glaube ich, gerade erst gesprochen, ja, so, weil das ist ja so ein All-Day-American, den sie mittlerweile überall einsetzen, obwohl der überhaupt nicht
telegen ist. Das ist ein großer Star mittlerweile.
So. Ein großer Star, und der macht das ganz toll. Also der spielt
das.
Ist spielt
ein super Schauspieler,
so,
ja.
Einfach ein super Schauspieler, der nicht so sehr über die Optik kommt, sondern über die Art und Weise, wie er agiert. Ich weiß es gar nicht. So, es wird ein bisschen was über die Ehe von dem Ex-Präsidenten erzählt. So, was seine Frau findet, ist natürlich irgendwie doof, dass er plötzlich wieder aus dem Ruhestand anfängt, so Action zu machen, und Action, die ihn auch in Gefahr bringt und so. Habe ich keine Meinung zu.
Fandst du es auch so beeindruckend, die Morgenroutine von Robert De Niro, immer erstmal seine Medikamente aus dem Schrank nehmen, danach wird in seinem wunderschönen Anwesen irgendwie außerhalb von New York erstmal im Privatpool krault er ein paar Runden, und danach geht es auf eine Joggingrunde mit dem Hund. Also wenn ich mit 81 noch diese Routine hinkriege, dann wäre ich sehr zufrieden.
Ja, ich möchte aber auch nicht so einen Aufwand betreiben in dem Alter mehr. Aber das ist also genau, schaut es euch an und habt im Hinterkopf, alles hat hier eine Bedeutung. Alles, was hier passiert, kann irgendeine Bedeutung haben für die fortlaufende Geschichte. Jeder noch so kleine Handgriff und jede Pillendose, zu der er greift, kann irgendwann irgendwas bedeuten. Deswegen muss man aufmerksam sein bei dieser Serie.
Und es ist eine Serie, in der sehr viel geredet wird, und ich bin sehr dankbar für die Untertitel gewesen, weil ich glaube nicht, dass ich irgendwie auch nur mehr als 60% mitbekommen hätte. Also nicht, dass da jetzt hier so krasser Slang gesprochen wird, aber es wird sehr viel, sehr verdichtete Information geliefert, und man braucht für die Serie schon auch Aufmerksamkeit, um dem Ganzen zu folgen, weil, wie gesagt, Politthriller, sehr viele Infos, sehr viel geredet, sehr viel Hintergrundinformation. Deswegen braucht man ein bisschen Aufmerksamkeit bei aller Qualität, die das ganze Ding hat, so als Politthriller, wenn man aufs Genre Bock hat und auf tolle Schauspieler und auf die interessanten Aspekte, die wir gerade angesprochen haben, auf jeden Fall auch eine Empfehlung von uns.
Ist eine Empfehlung, ja. Ganz kurz noch, es ist ja immer noch derselbe Synchronsprecher von Robert De Niro.
Christian Brückner,
der muss mittlerweile auch 81 sein wahrscheinlich oder sowas.
Also, wenn nicht noch älter, ja.
Wenn nicht noch älter. Das ist wirklich eine Leuchte im Dunkel der deutschen Synchronlandschaft.
Hast du das auf Deutsch angeguckt?
Nee, ich habe einen Trailer gesehen.
Okay.
Also den deutschen Trailer gesehen, so. Und das ist einfach, der hat eine so ausdrucksstarke Stimme, und man hat sich natürlich auch so dran gewöhnt, und der ist ja auch einer der bestgebuchten gewesen über Jahrzehnte hinweg.
Ja.
Und das ist einfach, von dem sollten die Leute einfach ein bisschen lernen. Also der sollte einfach, sollte Leuten in den Arsch treten, dass man, dass ein gutes Synchronisieren heißt Reduktion und Zurücknehmen der eigenen Person.
Der Brückner ist aber auch, oder ich meine, der muss jetzt auch wirklich sehr betagt sein.
Ja.
Also der war ja aber auch Schauspieler. Ich kann mich an einen Fernsehfilm erinnern. Ich glaube, der war sogar von Cromer Nocke, wo der Brückner so eine Hauptrolle gespielt hat.
So ein greiser Lover war mal zwischen einer Ehe. Das hätte
ich meine, die meisten Synchronsprecher oder viele Synchronsprecher kommen ja aus dem Schauspiel. Ja,
früher war das
wenn man
früher
so.
Waren,
heute
waren
hat man
alles.
Den Eindruck, die casten die irgendwie aus dem Internet oder so.
Ich weiß es auch nicht. Früher, also so in den 50er, 60er, 70er Jahren waren das gestandene TheaterschauspielerInnen, die das gemacht
auch
haben.
Auch
später noch so. Mittlerweile sind es, glaube ich, ist das eher ein professionalisierter Eigenberuf. So, das sind Leute, die synchronisieren. Und wenn so jemand wie der Brückner ab und zu mal sein Gesicht in die Kamera hält, das ist eher die Ausnahme.
Ja, ich habe den Eindruck, dass es Leute sind, die irgendwie auch teilweise gerade was diese anstrengenden Mädchen- oder Jungfrauenstimmen betrifft, dass die irgendwie aus Werbespots von Privatradios gecastet werden.
Ja, oder noch, so. aus der Klingelton-Werbung, glaube ich.
Genau. Ja. Kommen wir jetzt zu unserem dritten Thema, und das ist jetzt wirklich seit 21. Februar, 7 Folgen A, ungefähr 50 Minuten in der ARD-Mediathek verfügbar. Das ist die Serie Families Like Ours, die erste, ja, Robert De Niro in einer ersten TV-Serie und der berühmte dänische Regisseur Thomas Vinterberg, kennt man von Das Fest, Die Jagd, Der Rausch, in seiner ersten TV-Serie. Meine Überschrift war: Was ist, wenn Dänemark untergeht?
Was ist in Dänemark? Also du musst dazu sagen, Thomas Vinterberg ist nicht einfach nur ein berühmter dänischer Regisseur, sondern er gilt als der Godfather of Dogma.
Mit Lars von Trier zusammen hat er, glaube ich, dieses Dogma, diese Regeln veröffentlicht.
Genau, aber weil Das Fest wirklich der erste Film war, der wirklich weltweit für Furore gesorgt hat mit diesen Dogma-Regeln. Das heißt, er ist einer der wichtigsten Protagonisten, fast alles Männer, dieser Bewegung. Und er hat sich jetzt an seine erste Fernsehserie gewagt und in diesem Katastrophenszenario, also es ist ein klassischer Disaster-Movie-Stoff eigentlich, nimmt die Klimakrise ein bisschen früher auf als gedacht und sogar noch ein bisschen früher, als wir mittlerweile von der Realität überrollt werden quasi, und droht Dänemark zu fluten als eins von diesen Lower Countries. Interessanterweise nur Dänemark, nicht die Nachbarstaaten.
Ja, aber ganz am Anfang heißt es doch, dass die Niederlande gerade den Staatsbankrott hatten, weil die Klimaschutzmaßnahmen, die Überflutung des Landes sozusagen verhindern sollten, die Niederlande in den Bankrott getrieben hat. Und jetzt kommt auf einmal raus, okay, die Pegelstände steigen hier so schnell, dass wir ein Gedankenexperiment innerhalb von 2-3 Jahren überflutet sind.
Genau, aber ich meine, Niederlande steckt ja schon im Namen, Les Pays-Bas, der Großteil des Landes ist unterhalb der Meeres, oder ein Teil des Landes ist unterhalb der Meeresoberfläche, also nach jetzigem Stand sogar schon. Das heißt, dass das als erstes absäuft, das ist genauso sicher wie bei vielen karibischen Inseln irgendwie im Pazifik. Dänemark, weiß ich gar nicht, kann ich nicht sagen, wie realistisch es ist.
Also ich habe mit Thomas Winter, jetzt bist du frustriert, ich habe dir das Wort abgeschnitten.
Schieß los.
Nein, ich habe Thomas Vinterberg und habe ein Interview mit ihm gemacht und ich werde es dann mal bei Facebook verlinken. Ich habe ihn gefragt, wie realistisch ist denn dieses Szenario? Und er hat mir gesagt, total unrealistisch. Das wird so nicht passieren. Aber die Serie ist in Niederlanden, sage ich jetzt schon, in Dänemark schon gelaufen zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihm gesprochen habe vor ein paar Wochen. Und er sagte, die Leute waren total, also so Orson Welles-mäßig damals, total in Angst. Die waren schockiert, was ihm auch sehr leid getan hätte, weil die dachten, es könnte wirklich passieren. Ja. Er meinte, es ist ein Gedankenexperiment.
Ja, genau. Und wenn wir jetzt später, nachdem ich die Serie vorgestellt habe, darüber reden, was es denn damit auf sich hat, kommen wir auch zu diesem Punkt. Es ist jetzt auf jeden Fall so, dass das Land, wir erleben das ganz am Anfang über die ersten Debatten im Außenministerium, wo halt darüber gesprochen wird, was für Maßnahmen getroffen werden könnten, wenn das passiert. Das Land soll geräumt werden. Das wird immer so ein bisschen euphemistisch verbrämt. Und in diesem Zustand, der nach und nach publik wird, also über, wie in solchen Serien üblich, erfahren wir das alles über laut mitgehörte Radionachrichten und Lautsprecherdurchsagen und sowas, ein bisschen erklärbärig, aber dadurch erfahren wir das halt, dass dieses Land kurz davor steht, halt unbewohnbar zu werden, und deswegen begleiten wir fortan 7x45 Minuten ungefähr die Familie der 19-jährigen Laura, wie sie so zunächst mal versucht, ihre Oberschichtenschäfchen ins Trockene zu bringen. Also es ist halt, wir erleben eine etwas ärmere Familie, also eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Kind, das gleichzeitig ein hochtalentierter Fußballer ist und womöglich an ein Liverpooler Internat kommen kann. Die anderen Protagonistinnen aber sind vor allem Leute aus der dänischen Oberschicht, die halt versuchen einfach ihren Reichtum zu sichern und noch schnell Immobilien zu verkaufen und sowas, bevor es abwärts geht. Und die verfolgen wir halt dadurch, durch diese Situation, dass das Land ins Durcheinander gerät, was kein Chaos ist, interessanterweise. So, die Dänen gehen mit Katastrophen offenbar sehr, sehr gesittet und ordentlich um.
Ja, das ist ein schöner Unterschied zu dem Chaos, was in Zero Day in den USA ausbricht.
Absolut, aber das ist schon so, können wir später noch drüber reden, also so geordnet, wie die das machen in dem Land, das ist wirklich, das ist fast wie an einer englischen Busstation, wo die Leute sich alle brav in die Schlange stellen und sowas. Auf jeden Fall verfolgen wir die halt und merken aber dann so im Laufe der Serie, dass irgendwie auch die Privilegien, die Leute im Regelzustand aufgebaut haben, im Untergang irgendwann erodieren und dass es dann alle gleichermaßen betrifft. Und diese Familie, deswegen Families Like Ours, es geht um diese eine Familie, die so ein bisschen patchworkig ist und da gibt es dann noch eine geschiedene Mutter und es gibt noch den Freund von dieser Laura und die trennen sich alle und versuchen aber immer wieder so zueinander zu finden und das verfolgen wir über 7x45 Minuten. Und das Ganze mit so einem Cast, die Namen erspare ich euch, weil ihr sie euch A nicht merkt und ich sie B wahrscheinlich auch nicht aussprechen kann, stammen auch überwiegend aus dem Dogma-Werk, also aus sehr, sehr vielen Dogma-Filmen, teilweise auch aus dieser Familie von, wie heißt sie noch, Pelle, kommen alle aus einer August. Bille August.
Ach so.
So, es sind alleine zwei Frauen aus dieser August-Dynastie dabei.
Ja, diese Hauptdarstellerin, diese 19-Jährige.
Genau. Nicht den Namen nennen, wir vergessen es eh wieder.
Amaryllis August.
Okay, alles klar.
Ist das die Tochter von der...
Sie ist auf jeden Fall aus der Familie. Okay. Ich weiß nicht, ob es Bille Augusts Tochter ist, aber es ist aus der Familie. Und mit diesem Cast, der das sehr, sehr gut macht, solange man ihn nicht in einer übersetzten Form guckt, das sprechen wir nachher auch noch drüber, macht Winterberg den Klimawandel, und das finde ich bemerkenswert an dieser Serie, nicht so sehr meteorologisch spürbar, sondern soziokulturell spürbar. Das heißt, es geht ihm nicht so sehr darum, was macht der Weltuntergang mit der Welt, sondern was macht der Weltuntergang mit den Menschen, ums Überleben oder um ein besseres Leben, in diesem Fall ist es ja noch nicht das Überleben, kämpfen. Und das ist wirklich, das ist ein neuer Ansatz dieser Geschichte, weil es gibt natürlich so Day After Tomorrow oder sowas, es gibt diese, das Klima kollabiert Geschichten schon zur Genüge, auch gerade mit Klimawandel-Hintergrund immer mehr. Und da dienen aber die Geschichten ganz oft eigentlich nur dazu, also die Geschichten der Menschen eigentlich ganz oft nur dazu, die Special Effects und die krassen meteorologischen und geologischen Kollisionen halt irgendwie so ein bisschen greifbar zu machen und menschlich emotional zu unterfüttern. Und hier stehen wirklich die Leute im Mittelpunkt. Und man sieht den Klimawandel nicht. Es regnet, finde ich, ein bisschen zu viel im Sommer in Dänemark. Deshalb hat man irgendwie das Gefühl, da ist viel Wasser so und das könnte uns noch irgendwie auf die Füße fallen, buchstäblich.
Es gibt so einzelne Einstellungen, also so, es gibt ja noch von einem anderen Dogma-Regisseur einen Katastrophenfilm, das ist diese Melancholia.
Ja, Melancholia, genau.
Von großer Film.
ist aber ein Meteoriteneinschlag, ist noch ein bisschen anderer.
Ja, einer der traurigsten Katastrophenfilme, der je gedreht wurde. Aber ich sehe da so ein bisschen Parallelen zu, weil es gibt praktisch so, du hast am Anfang gesagt, Disaster Movie. Bei Disaster Movie denkt man immer an so einstürzende Wolkenkratzer und sonst was. Und Atompilze über New York und was weiß ich. Aber hier ist das Disaster, ist dann einfach so eine lange Einstellung von so einem, vielleicht so kniehoch oder knöchelhoch überfluteten Platz in Kopenhagen oder sowas. Einfach in so einer ruhigen Einstellung zu so einer Chormusik. Oder
letzte Folge, das vorletzte dann, Szene. Also das ist so, das ist ganz am Ende, was du jetzt gerade sagst.
Genau,
ne?
Aber es gibt so ein paar kurze Einstellungen, die sozusagen zeigen, die Welt, das Dänemark, was wir kannten, und die Dänen sind ja auch sehr patriotische Menschen, und der Winterberg, ich habe mit ihm selbst auch viel über Patriotismus gesprochen, er sagt, je älter er wird, desto mehr liebt er eigentlich Dänemark, und man nimmt es den Machern, also er ist ja auch immer der Autor seiner Stoffe, man nimmt es dem Macher sehr ab, dass er mitleidet mit seinen Figuren, dass sie ihre Heimat aufgeben müssen. Das ist hier eine ganz großer Erzählstrang, finde ich.
Ja.
Ein ganz großer emotionaler Erzählstrang.
Ganz wichtig, und das ist aber auch in diesem Fall, muss man den Patriotismus der Menschen in Dänemark zugutehalten, dass sie müssen ja nicht nur ihre Heimat aufgeben, sondern ihre Heimat verschwindet.
Ja.
Also es kommt irgendwann mal zur Sprache, dass es halt so sehr pragmatisch dass Dänemark zu einem großen Windpark werden soll.
Ja.
So, weil es ja immer noch, es gibt ja immer noch, es ist ja nicht ganz offshore. Also es ist ja nicht, das versinkt ja nicht wie Atlantis im Meer und war nie wieder gesehen, sondern es wird überflutet, aber das ist halt immer noch solides Fundament, wo du halt einfach gut Windräder reinbauen kannst und sowas. Das ist ganz interessant gelöst. Was ich dieser Serie wirklich radikal und massiv zur Last legen muss, ist, dass sie also von den 5 Metern, die du brauchst, um anzukommen, springt sie maximal 1,10 Meter. Denn die Welt, in der diese Leute geraten, bleibt völlig unangetastet. So, das ist halt, die viertgrößte Volkswirtschaft der EU kollabiert komplett. Das Ding bricht nicht, das ist nicht einfach nur eine systemrelevante Bank, die da zusammenbricht, sondern ein systemrelevantes Land. Die 30-größte Volkswirtschaft der Welt, die in die ganze Welt vernetzt ist und weder die EU noch irgendwas anderes in der Welt nimmt den geringsten Schaden. Frankreich läuft einfach weiter. Rumänien läuft einfach weiter, nimmt halt viele Geflüchtete auf, aber ansonsten passiert da nichts. So. Und die Weltwirtschaft wäre komplett im Aufruhr, wenn sowas passieren würde. In dieser Geschwindigkeit, wir reden hier von Wochen, in denen dieses Land evakuiert wird.
Ja, Monate sind es, glaube ich.
Monate. Ja. Und das ist wirklich Bullshit. Also ich finde, da hat Winterberg, so gut ich die Serie finde, so gut ich sie von der Erzählstruktur her finde, macht es das zu einer kompletten Fantasy-Serie. Und das lege ich dir zur Last.
Ja, aber ich meine, das hat ja der Winterberg schon gesagt, als ich ihn gefragt habe, ist es realistisch? Das ist ein Gedankenexperiment. Also das Gedankenexperiment geht in die Richtung, dass was wäre, wenn so schnell ein Land aufgegeben werden muss. Ich wusste allerdings nicht, bin jetzt selbst überrascht, ist Dänemark tatsächlich die viertgrößte Volkswirtschaft in der EU oder in Europa?
In der EU.
Tatsächlich. Ja, es ist 5 Millionen oder 6 Millionen Dänen, die es da gibt.
Ja, das ist einfach echt ein wirtschaftsstarkes Land. So.
Aber nicht nur mit Tannenbäumen, oder?
Nicht nur mit Tannenbäumen, nein, einfach Hightech im großen Stil.
Ja. Ich finde, also so ähnlich wie bei Melancholia, sehe ich hier Qualitäten, die ich nicht so sehr an dem Realismus messe. Du hast am Anfang gesagt, bis auf diese alleinerziehende Mutter mit dem fußballspielenden Sohn, wo das der Konflikt so ein bisschen ist, ja, er würde vielleicht nach England, viele Leute wollen nach Großbritannien, und sie kriegt da aber keinen Platz oder so. Also es geht auch ganz viel darum, dass sich die liebende Verwandte trennen müssen, weil sie werden halt auf verschiedene Länder verteilt und es gibt ja so zum Beispiel diese, du hast gesagt, die anderen sind alle Oberschicht. Ich sehe, es gibt so ein schwules Paar, die sind tatsächlich Oberschicht. Der eine von den beiden ist der Bruder von der Frau aus der Mittelschicht. Ich finde aber, dass diese Familie, diese Patchwork-Familie, die im Mittelpunkt steht, um diese 19-jährige Laura, die so ein bisschen die Hauptfigur ist, dass es eigentlich eine Mittelschicht ist. Also deren Vater Jakob, gespielt von Nikolai Likas, übrigens ein Schauspieler. Ich habe den mal interviewt vor 5 oder 7 Jahren, deswegen muss ich auch so, ich meine, in Dänemark gibt es halt nicht endlos viele Schauspieler, deswegen hat man da immer wieder ähnliche Gesichter. Das ist aber eigentlich eine Mittelschichtfamilie. Also er ist, also denen geht es natürlich gut, wie wahrscheinlich.
Architekt.
Er ist Architekt, die haben ein schönes Haus und er hat halt Kontakte nach Paris über irgendeinen Job und da ist irgendwie so ein großes Architekturbüro und er glaubt, dass der Typ, der das leitet, also ein einflussreicher Unternehmer, dass der so auf ihn steht, dass er seine ganze Familie da nach Frankreich, was anscheinend auch eins der besseren Ziele ist, in Europa dass er alle Leute da unterkriegen kann. Und was ich aber auch so toll finde an der Serie ist, dass man praktisch dieses Hoffen und Bangen mit diesen ganzen Figuren, wie sie wohl ihre Zukunft, also ihre Flucht sozusagen so organisieren, dass das Leben nicht zu bitter wird, da leidet man wirklich mit.
Man ist
voll drin in den Figuren. Der Winterberg, der kann einfach erzählen.
Das kann er gut machen, aber trotzdem fremde ich mit vielen Figuren. Also mit diesen. Für mich ist es nicht Mittelschicht. Für mich ist es gehobene Oberschicht. Was dann einfach die wohnen in einem Palast. Diese beiden schwulen Männer, das ist nicht.
Ja,
einfach
das ist
nur
die Oberschicht. So, das sage ich ja.
Naja, aber das ist die Familie von dem. Der eine arbeitet im Außenministerium, der andere ist Architekt. So, denen geht's richtig gut. Und das ist Mittelschicht. Das ist nicht meine Vorstellung von Mittelschicht. Und ich dock an diesen Figuren, was diese wirtschaftliche, also die sozioökonomische Prädisposition betrifft, dock ich bei denen nicht so besonders an, weil ich finde, das sind wirklich reiche Säcke. Und ist nicht schlimm. Das ist ja mein persönlicher Angang an solche Figuren. Ich finde trotzdem, dass deren Ängste und Sorgen präzise gezeichnet sind. Ich finde es ganz, ganz schön, was ja auch wie bei The Day After Tomorrow schon ein schöner Move ist, dass der reiche Norden in den armen Süden flieht, zu entkommen. Das ist hier ja auch so. So, der reiche Nordwesten flieht in den armen Südosten und wird teilweise von Rumänien aufgenommen und sowas, genau. Wo die dann aber natürlich in ein wirtschaftlich sehr prekäres Land geraten. starten und selber halt in die Unterschicht reinkommen.
Ich habe auch eher so das Gefühl, dass die Leute, die nicht ganz so betucht sind, die nicht ganz so viele Connections haben auf dem Amt, dass die eher nach Rumänien gehen.
Ja, das ist eine ganz weirde Geschichte. Also diese, die finde ich völlig, ich finde es völlig unglaubhaft, was Laura irgendwann für Move macht. Ich finde es völlig unglaubhaft, dass die Mutter von dem Fußballkind, dieses talentierte Fußballkind, das auf eine Liverpool Akademie soll, ist glaube ich 5 ungefähr, maximal 7, so, und das kriegt einen Platz auf dieser Akademie, darf aber die eigene Mutter nicht mitnehmen. Ich finde, da ist der Winterberg in seinen eigenen Fallkonstruktionen super nachlässig, und das stört mich von der ersten bis zur letzten Sekunde dieser Serie, dass da so viele Nachlässigkeiten in der Dramaturgisierung drin sind, dass diese ganz tolle Geschichte, diese ganz tolle Zeichnung der Charaktere, wie sie im Untergang miteinander und alleine umgehen und so weiter, die gerät da fast noch mehr ins Hintertreffen als durch die fürchterliche Synchronisation, die du aber ja auch nicht so schlimm findest.
Nee, also vielleicht habe ich auch so eine gewisse Tradition. Ich weiß noch, ich habe so ein traumatisches Erlebnis, als ich mal irgendwann, als es noch Borgen gab, also die alte Serie.
Musstest du mal im
wollte ich mal das vorab gucken, und da hatte ich das auf Dänisch mit englischen Untertiteln, und das ist natürlich auch, Borgen war eine Serie, wo sehr viel geredet wird, also auch ein Politthriller, so wie Zero Day, und weil man ja beim Dänischen kein einziges Wort versteht, habe ich das damals dann abgebrochen irgendwie und gewartet, bis die deutsche Synchronisation da ist. Also ich habe so eine gewisse Tradition, mir skandinavische Sachen auf Deutsch anzugucken. Allerdings habe ich jetzt endlich mal, weil das Fest und die Jagd kannte ich schon, habe ich damals geguckt. Und ich habe aber tatsächlich seit Jahren hatte ich den Rausch, also diesen Oscar-Film von Thomas Winterberg, hatte ich auf meiner Liste und habe ihn immer noch nicht gesehen. Und jetzt im Rahmen von dieser Serie habe ich das mal nachgeholt. Und diesmal habe ich mir es auch auf Dänisch angeguckt. Mhm. Ich fand die Synchronisation nicht so schlecht. Und ich bin auch anderer Ansicht als du, was die die Konstruktion der Geschichte und die Figuren und sowas. Mich hat es total bewegt. Ich habe mit allen mitgelitten. Ob da jetzt hier und da mal eine kleine Unsauberheit oder unrealistisch oder sowas drin ist, war mir relativ egal. Ich habe einfach nur gedacht, boah, was für ein Erzähler, was für tolle Figuren. Ich habe mit allen mitgelitten, ich habe mit allen gehofft, dass es irgendwie gut für sie ausgeht. Also wie man früher oder als Kind irgendwie eine Serie geguckt hat. Deswegen, ich war total begeistert von Family Like Ours.
Es ist eine wirklich anrührende Fantasy-Serie.
Es geht total ans Herz. So. Und deswegen, und das war jetzt auch der Punkt, was ich am Anfang gesagt habe, was die Serie anders macht. Es ist praktisch eine Katastrophen- oder eine dystopische Serie, wo trotzdem letztendlich ganz viel Hoffnung und Liebe und Schönheit drinsteckt, weil die Menschen halt irgendwie, es gibt auch Böses, da wird auch Böses getan, aber letztendlich ist es eine Serie über Zusammenhalt.
Genau, das ist, aber es ist, ja.
Und das ist bewegend, und es ist etwas, was mich dazu gebracht hat, ihn zu fragen, ja, gibt es da eine Fortsetzung? Und er meinte, ja, geplant war es eigentlich nicht, aber der Erfolg, also damals in Dänemark, war halt so gewaltig, dass sie tatsächlich so ein bisschen darüber nachdenken.
Und der Production Value ist auch hoch. Also obwohl es halt, obwohl und gerade weil es diese ganzen Desaster-Bilder nicht gibt, diese zusammenstürzenden irgendwas und so, ist es tatsächlich in der Konstruktion und in der Ausstattung und sowas, ist total präziser. Und ich glaube, auch so dieses Reisen mit leichtem Gepäck und so weiter, was da ja eine große Rolle spielt, das finde ich alles, es ist gut gemacht, die sieht wertig aus, diese Serie.
Es sind halt auch so, die Desasterbilder kannst du ja auch über Leere generieren. Ne?
Ja.
Also dieses Dänemark wird geräumt, ich glaube, sie sagen, in 3 Ausreisewellen, die immer so ein paar Monate auseinander liegen. Und im Laufe, das sind glaube ich erst die ersten 3-4 Folgen, die noch so vorwiegend in Dänemark spielen, danach geht es dann auch mehr in die Fluchtländer. Du siehst halt an den Bildern, und das finde ich wieder sehr schön präzise gezeichnet, und das ist natürlich auch nicht teuer, dass du einfach, Straßen werden immer leerer, Häuser sehen auf einmal unbewohnt aus, weil halt schon viele Leute ausgereist sind. Und das sind Bilder, die machen was mit mir. Also so leere Spielorte, wo man weiß, aha, aus diesem Grund sind die so leer.
Ja, ich finde es, also es nervt mich selber ein bisschen, dass mich das so stört, dieses Formalistische, was ich schon gesagt habe, reine Fantasy ist. Diese Serie ist in ihrer politischen Konstruktion, ist das einfach Blödsinn. So funktioniert das nicht. So funktioniert nicht der Untergang eines ganzen Landes. Und deswegen nervt es mich ja auch so sehr, dass es halt all diese guten Aspekte so mitreißt bei mir. Aber das ist natürlich halt auch wieder viel mit mir zu tun.
Das ist also Zero Day und Family Like Ours sind sehr unterschiedliche Serien. Also ja. Zero Day fasziniert vom Kopf her.
Ja.
Also von diesen Gedankenspielen und diese Zweideutigkeit von den Figuren und Parteien. Und Families Like Ours ist vielleicht eine Serie, über deren Wahrheitsgehalt, sage ich jetzt mal, sollte man nicht so viel nachdenken.
Die kommt vom Herz.
Die kommt vom Herz und vom Gefühl. Und
das hast du total schön beschrieben,
komplett, Erik. Komplett überzeugt.
Ja, einfach. Aber ich muss trotzdem nochmal, also das auf die Synchronisation irgendwas Lee, so wie hieß er noch, Laura? Den du mal interviewt hast, der Architekt, der wird, wenn der irgendwie sagt zu seiner Tochter, oh, ich glaube, wir müssen noch unsere Koffer packen. Da sagt er im Original auf Dänisch, oh, ich glaube, wir müssen noch unsere Koffer packen. In der Synchronisation sagt er, oh, ich glaube, wir müssen noch unsere Koffer packen. Und da muss ich kotzen. Ja, okay. So, das ist Trumpismus. So, der wird einfach auf Kernigkeit synchronisiert. Und das kotzt mich so an, dass das halt einfach so ein Strukturprinzip ist in der deutschen Synchronisation, dass Männer kerniger und Frauen femininer gemacht werden. Und das ist auch hier wieder der Fall. Ich hab's mir angehört und ich habe keine einzige Figur gefunden, die, also es waren welche, die haben mich nicht gestört, aber es gab keine, die in irgendeiner Weise stichhaltig auf ihr Original.
Ja, es ist, Synchronisation bedeutet oft, dass es so überpointiert ist.
Völlig überpointiert. Ne? Also von daher sucht euch dringend irgendeine Art von untertitelter Fassung oder lernt Dänisch.
Übers Untertiteln in der Mediathek, auch wenn es ZDF war, haben wir ja in der letzten Folge gesprochen.
Machen wir nicht nochmal.
Das Fass machen wir nicht nochmal auf. Ich weiß nicht, ob es in der ARD-Mediathek Untertitel gibt zu der Serie, weil zu diesem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufzeichnen, läuft sie noch nicht. Aber ja, nachdem ich ja jetzt den Rausch auf Dänisch geguckt habe, werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch öfter das Original skandinavische Idiom.
Es ist eine so schöne Sprache, die ist so, so weich und federnd.
Und man gewöhnt sich auch dran.
Ja.
Genau. Ja, da sind wir durch mit unseren heutigen drei Themen. In der nächsten Folge, die könnt ihr hören, ab Freitag, 14. März, haben wir dann wieder 4 bis 5 Themen, sag ich jetzt einfach mal so hier aus dem Bauch raus. Bleibt uns nur noch, euch einen schönen Übergang in den Frühling zu wünschen und natürlich wie immer die Bitte an dieser Stelle, bevor ihr jetzt gleich ausschaltet, schaut doch mal, wo ihr in eurer Podcast-App bei Apple Podcast oder Spotify unseren Podcast schön bewerten könnt oder schreibt uns eine Mail mit Ideen, Verbesserungsvorschlägen, Feedback an fernsehpodcast@web.de. Ansonsten sind wir auch bei Instagram und Facebook erreichbar und wünschen euch eine schöne Zeit, ein Hinübergleiten aus der Kälte in das kommende Frühjahr.
Sind wir noch bei Facebook? Ich bin da nicht mehr.
Doch, über meine Aktivitäten.
Okay, schon. Alles klar. Gut.
Macht's gut, ihr Lieben.
Macht's gut.
Bis Tschüss. Dann.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.